Vollcheck, der Sportpodcast. Haut gern dazwischen, tritt nie nach.
Auch der BVB, an dem wir uns wahrscheinlich in der Bundesliga-Schlussphase gewöhnen müssen, gewinnt gegen den HSV, aber die Bayern lassen nicht locker und so ist in der Liga die Titelfrage wohl beantwortet. In zwei anderen Wettbewerben noch nicht. Wir schauen uns heute mal das große Ganze an. Habe die Ehre, hier ist der Vorcheck, ich bin Christoph Fetzer. Schön, dass ihr mit dabei seid. Gehen wir kicken.
Die Fußball-Bundesliga.
Der Blick auf den 30. Spieltag mit Konstantin Eckner von Spielverlagerung.de auf Twitter @cc_Eckner. Hallo Konstantin.
Servus.
Und mit Christopher Ramm von mirsanroth.de auf Twitter @ramc. Hallo Christopher.
Servus.
Was nimmst du denn von diesem erneut legendären Bundesligaspieltag mit in die Woche?
Wir werden einen legendären Abstiegskampf vielleicht erleben. Es spitzt sich ja immer weiter zu. Die Ergebnisse haben das so ein bisschen prognostiziert oder heraufbeschworen oder die Paarungen. Einzig um Frankfurt mache ich mir so ein bisschen Sorgen. Die lassen doch so ein bisschen abreißen. Wird sich jetzt wahrscheinlich dann in den nächsten ein, zwei Spieltagen schon vorentscheiden, ob wir mehr um den Relegationsplatz sehen oder ob wir noch in ein Rennen um den zweiten Abstiegsplatz sehen werden.
Ja, ich wollte es gerade sagen, wenn Frankfurt auch noch abreißen lässt, dann wird es um den Abstiegskampf, also um die direkten Absteiger gar nicht mehr so spannend. Es sei denn, Hannover 96 nimmt nochmal Schwung auf. 4 Spieltage sind es noch, es sind ja noch 12 Punkte zu vergeben, also auf 33 könnten sie theoretisch noch kommen. Konstantin, was nimmst du mit in die Woche von diesem 30. Spiel?
Ich fürchte, wir haben Stuttgart gechinkst bei unserem letzten Podcast, weil wir den ja quasi schon, der hat mir so raus erklärt aus dem Abstiegskampf, so ein bisschen zumindest. Und jetzt sieht es ja aus, als wären sie wieder mittendrin. Und da denke ich, das sollte dann uns zugeschrieben werden. Also alle, die böse Fanpost von Stuttgart kann dann an dich gerichtet werden, Fetzi.
Und also es soll an uns zugerichtet werden und die Fanpost geht an mich, oder was?
Naja, das muss man mal erklären. Du nimmst dir uns alle entgegen.
Das ja, wir könnten einfach die Fanpost nach Redeanteil verteilen, würde ich sagen. Oder die Hasspost nach Redeanteil verteilen. Dann kriege ich vielleicht einen halben Brief.
Nee, du bist der Moderator, du musst dafür gerade stehen. Okay.
Wenn du das sagst.
Was wir verzapfen.
Und du hättest uns viel früher einfangen müssen.
Ja, eben. Du hättest einfach mal ein Redeverbot erteilen müssen. Hast du aber nicht getan. Zweites Fazit zum Spieltag wäre, dass die obere Tabellenhälfte ja mal enttäuschend schwach ist. Also von Platz 4 bis Platz 9 hat keiner gewonnen. Haben alle verloren. Um wieder zu sein.
Also du nimmst da Bayern und Dortmund nimmst du gar nicht mehr mit.
In Leverkusen nehme ich auch raus. Leverkusen auch gewonnen, ist Dritter. Deswegen sage ich von Platz 4 bis Platz 9 alle verloren. Wenn ich, ja.
Ja, das ist alle. Korrekt so. Ja.
Ich hatte noch mal ganz kurz überlegt, aber ja, Gladbach hat ja auch verloren am Freitag gegen Hannover. Hertha hat verloren, die sind nicht mehr so stark. Genau, Mainz hat gerade eben, wir nehmen einen Sonntagabend auf, hat gerade eben das Spiel nachher geschenkt zu Hause. Schalke bekanntermaßen gegen die Bayern, relativ eindeutig. Wolfsburg ja auch, Ingolstadt, aber gerade auch Wolfsburg gegen Werder dann, das war natürlich der nächste Tiefschlag nach dem Aus gegen Real Madrid.
Das heißt also Hashtag Schneckenrennen um Europa, so wie es momentan aussieht.
Hashtag Stillstand.
Hashtag Stillstand.
Ja. Ja, das war der Vorcheck.
Es ist, ihr merkt es ist momentan echt irgendwie schwer, Woche für Woche einen neuen Dreh zu finden. Deswegen haben wir uns überlegt, heute mal ein bisschen über, ja, nicht nur die Bundesliga zu sprechen, sondern insgesamt halt auch auf diese letzten Wochen der Saison zu schauen. Im April und im Mai, da bündelt sich's ja brutal, vor allem im April. Also wir hatten jetzt letzte Woche die Champions League und die Europa League. Jetzt haben wir in dieser Woche den DFB-Pokal, dann wieder Bundesliga, dann wieder Hinspiele Champions League, Bundesliga, Rückspiele Champions League. Also es geht dann bis Ende April wirklich, sind die meisten Entscheidungen gefallen, die Finals stehen zumindest. Und Christopher, aus deutscher Sicht haben natürlich die Bayern da die besten Chancen jetzt in der Schlussphase der Saison, sind 7 Punkte vor Borussia Dortmund in der Bundesliga, sind im Champions League Halbfinale, sind im DFB-Pokal Halbfinale. Wenn du jetzt die Saison einfrieren würdest, glaube ich, könnte man sich nicht beklagen, aber ja, kann auch viel passieren, dass es vielleicht dann doch Klagerufe gibt.
Natürlich, also in der Bundesliga wird es natürlich von Spieltag zu Spieltag unwahrscheinlicher, Thomas Tuchel, ich will jetzt nicht sagen, dass er schon auch abschenkt, aber zumindest hat sich der Fokus jetzt in den letzten 2-3 Spielen doch schon weiterhin zu den Pokalwettbewerben verschoben. Ich denke mal, in der Liga wird nicht mehr so viel passieren, es sei denn, Bayern hat jetzt noch, ja, spielt jetzt noch gegen Hertha und Gladbach, wo wir jetzt vor kurzem ja auch, oder jetzt eben gerade angesprochen haben, dass sie ja auch nicht in der besten Verfassung sind, zumindest nicht konstant. Deswegen ist da jetzt nicht auszugehen, dass gegen die beiden Mannschaften dann noch Punkte liegen gelassen wird. Zur Not helfen dann immer noch ein Heimspiel gegen Hannover am letzten Spieltag und noch eine Partie gegen Ingolstadt. Also rein theoretisch sollte da nichts mehr passieren oder da müsste schon ziemlich viel verkehrt laufen und die Fokussierung von Pep Guardiola sich komplett ändern. DFB-Pokal ist natürlich jetzt so eine knifflige Sache. Bremen jetzt mit leichtem Rückenwind, aber natürlich immer noch auf dem 16. Tabellenplatz vor gut einem Monat. Relativ schwach ausgesehen in München. Diesmal mal mit Pizarro und Junuzovic dabei. Ich denke natürlich, dass da München der Favorit ist. Und dann wird es alles wahrscheinlich auf das Finale Bayern gegen Dortmund hinauslaufen. Das ist dann vielleicht ein 50-50-Spiel. Ja, und gegen Atletico würde ich auch sagen, dass es eine 50-50-Partie ist. Einfach aus dem Grunde, weil Atletico, glaube ich, das Rüstzeug hat, um Bayerns oder das Guardiolsche Spielmodell so weit zu stören und zu unterbinden. Und ja, auch durch die überfallartigen Konter und die individuelle Qualität, die in dem Kader drinsteckt, dann auch die nötigen Nadelstiche zu setzen, die zwar auch Benfica gesetzt hat, aber die natürlich in der Summe jetzt nicht über die nötige Qualität verfügen, wie zum Beispiel eben Atletico. Und diese sind vielleicht auch taktisch noch etwas gefestigter, noch etwas eingespielter. Und das werden sicherlich zwei sehr schwere Spiele für die Münchner.
Konstantin, ist das die beste Ausgangslage unter Guardiola? Meisterschaft zu diesem Zeitpunkt noch nicht entschieden. Man kann sich zwar leisten, so ein bisschen zu rotieren, aber man muss trotzdem vielleicht nur nach hinten schauen. Also man kann jetzt auch nicht die letzten Spiele abschenken. Also sprich, Spannung noch da und eben vor den Halbfinals in den Pokalwettbewerben die Chance auf alle Titel. Wenn man das mit den letzten beiden Spielzeiten vergleicht, dann war ja zumindest diese Ausgangssituation ein bisschen anders.
Die war in dem Sinne anders, dass man zum Teil schon die Meisterschaft mathematisch auch einen Sack und Tüten hatte, aber ganz ehrlich, die Meisterschaft ist auch gelaufen in dieser Saison, da wird auch keine große Spannung mehr da sein, denn das Spiel gegen Schalke hat ja gezeigt, dass auch eine B11 der Bayern und eine 1-B11 der Bayern da überhaupt kein Problem hat, in eine Top 6-7 Mannschaft da abzufertigen, deshalb ich sehe da nicht unbedingt die große Spannung in der Bundesliga, man kann es eher so sehen, dass man da noch ein gutes Testfeld hat, ich meine, Lewandowski hat zum Beispiel gegen Benfica nicht gespielt, dann spielt aber gegen Schalke, gegen ja trotzdem einen akzeptablen Gegner. Das ist nicht schlecht, aber wirklich die Bundesliga sehe ich mittlerweile für die Bayern mehr als Testspielphase, weil 7 Punkte auf Dortmund einfach zu viel sind bei noch 4 verbleibenden Spieltagen. Also die Ausgangslage ist nur minimal anders als in den Jahren zuvor. Zumindest was eben den Spielplan betrifft und was die Tabellensituation betrifft. Aber ich glaube, dass man zumindest was Verletzungen anbelangt, jetzt besser aufgestellt ist als in den Jahren zuvor. Denn es gibt noch einige, die angeschlagen sind. Es gibt noch ein paar Spieler, die angeschlagen sind oder erst zurückkommen. Stichwort Boateng zum Beispiel. Aber im Großen und Ganzen ist der bayerische Kader, das bayerische Team jetzt nicht von riesengroßen Verletzungssorgen geplagt, wie eben zum Beispiel in der letzten Saison, als sie dann ins Halbfinale eingezogen sind und das Halbfinale gegen Barcelona spielen mussten. Da gab es mehr Verletzte oder auch mehr Probleme mit Spielern, die nicht diese Form hatten. Ist es nicht so, dass die Bayern jetzt in den letzten Wochen Bäume ausgerissen hätten als Mannschaft und dass auch manche Spieler vielleicht, einzelne Spieler auch schwächeln oder nicht unbedingt das perfekte Leistungsniveau abrufen, aber man kämpft nicht mit diesen Verletzungssorgen, also man muss nicht diese krassen Improvisationen dann personeller, taktischer Natur machen und das kann natürlich Bayern schon weiterhelfen. Guardiola kann jetzt am Ende seiner Amtszeit wirklich eigentlich fast aus dem Vollen schöpfen. Und Boateng kommt ja auch zurück, also hat man auch nochmal den Abwehrspieler schlechthin bei den Bayern zurück. So gesehen hat er doch die Auswahl. Klar, im Mittelfeld gibt es ein paar Probleme, aber das hat weniger was mit Verletzungen zu tun, als eher mit Form. Und daran kann man jetzt wahrscheinlich in Wochen nichts mehr ändern, aber ansonsten ist die Auswahl trotzdem für ihn sehr groß im Moment.
Christopher bei den Bayern kann ja zwischen nur ein Titel und sie schlagen im Finale der Champions League Manchester City und Mario Götze macht das entscheidende Tor in der 90. Minute alles passieren. Wie optimistisch bist du?
Konstantin hat, glaube ich, schon ein paar sowohl positive, aber auch negative Aspekte angesprochen. Ich denke, positiv ist aktuell, dass wirklich alle Spieler, oder sagen wir mal, viele Spieler fit sind, die von entscheidender Bedeutung sind. Martinez ist natürlich jetzt wieder so ein kleiner Wermutstropfen, das ist jetzt nicht so hundertprozentig klar, wie es aktuell aussieht. Ansonsten wäre natürlich Boateng, Martinez ein sehr interessantes Innenverteidigerpärchen, das auch dann die nötige Kopfballstärke wieder ins Spiel der Bayern bringt. Das wird, glaube ich, gegen Atletico und die vielen Standardsituationen, die Atletico versucht heraufzubeschwören oder darüber auch Tore zu erzielen, schon von wichtiger Bedeutung sein oder würde es zumindest einfacher machen. Dann kommt natürlich dann noch hinzu dieser Formaspekt, den Konstantin angesprochen hat bei einigen Spielern. Das ist dann eher so wieder die Kehrseite, die mich so ein bisschen grübeln lässt. Also einerseits kommt zwar Boateng zum Beispiel zurück, aber da ist natürlich jetzt nicht ganz klar nach der langen Pause, es waren ja dann trotzdem 3 Monate, wie sehr er sein Fitnesslevel halten konnte, weil er ja auch ein Spieler ist, der enorm von seiner Physis herkommt. Und das wird, glaube ich, sehr interessant zu sehen sein in den nächsten Wochen. Er wird wahrscheinlich ja jetzt vor dem Hertha-Spiel dann ins Mannschaftstraining einsteigen. Und dann wird es auch interessant zu sehen sein, wann und ob Pep Guardiola ihn dann einsetzt. Positiv ist natürlich, dass obwohl einige Spieler kleinere Formkrisen hatten oder haben, wie vielleicht auch Lewandowski, aber auch die Außenspieler, die nicht so hundertprozentig jetzt aktuell auf dem Niveau performen wie in der Hinrunde, dass aber zum Beispiel Vidal aktuell in einer überragenden Form ist, dass auch Lahm wieder an alte Leistungen anknüpft. Also das zumindest defensive Mittelfeld und die Strukturierung, die sich daraus ergibt, sind aktuell auf einem sehr, sehr guten Weg und ist auf jeden Fall ein wichtiger Faktor oder wird auch ein wichtiger Faktor in den anstehenden Spielen sein.
Schauen wir an. Lewandowski in der Formkrise, 2 Tore gegen den FC Schalke 04.
Ja, aber vorher 4 Spiele nicht getroffen. Ja. Auch jetzt nicht mehr. Das liegt natürlich auch daran, weil der FC Bayern insgesamt weniger Schüsse generiert. Also wenn die im zweiten Drittel der Saison oder auch in der kompletten Hinrunde haben wir sehr, sehr oft davon gesprochen, dass wenn alle 5 Offensivakteure, die damals zur Verfügung standen, also Lewandowski, Müller, Costa, Coman und Robben, wenn die auf dem Platz standen, dass Bayern dann im Schnitt pro Spiel und pro Gegner bis zu ja oder über 30 Torschüsse generiert und davon sind sie halt aktuell ziemlich weit entfernt. Und wenn, sagen wir mal, jetzt wie 4 oder vielleicht auch 5 Spieler mit auf dem Platz stehen, wenn einfach nur jetzt Götze und Ribéry noch hinzunimmt, jetzt wie am vergangenen Wochenende, dann kamen sie eben auch nur auf 14 Torschüsse und da ist natürlich schon eine Diskrepanz, die dann einfach auch da durchschlägt, dass zum Beispiel auch Lewandowski weniger Torchancen hat, beziehungsweise auch weniger Torschüsse. Gegen Hoffenheim waren es irgendwie noch 10 oder 12, jetzt gegen Schalke waren es in Anführungsstrichen nur 4, in Vorwochen sogar teilweise nur 2 oder 3 Torschüsse und das ist dann eigentlich auch für einen Robert Lewandowski, der zwar ziemlich oft trifft, aber dennoch nicht die allerbeste Chancenverwertung hat, dann schon ein Stück weit ein Problem.
Konstantin, wie groß ist deine Vorfreude jetzt auf diese letzten Wochen der Saison? Denn man kann natürlich noch dieses Finale Bayern gegen Dortmund erwarten und die zumindest das zweite Duell war ja durchaus interessant. Das erste war auch interessant, aber nicht ganz ausgeglichen, wie man es vielleicht erhofft hätte. Champions League Endphase schaut eigentlich auch ganz cool aus und mein Gott, Bundesliga hast halt zumindest noch einen ganz coolen Abstiegskampf und den Kampf oder das Schneckenrennen um Europa, also es geht noch in allen Wettbewerben um eine Menge. Hättest du dir mehr erwartet von diesem Finish oder sagst du, kannst du mit leben?
Ich hatte mir jetzt nichts Negatives oder nichts Positives vom Finish erwartet an sich, weil war ja in den letzten Jahren nicht unbedingt anders. Also ich kann mich auch daran erinnern, dass dann in den letzten Saisons eigentlich vor allem eben der Abstiegskampf noch eine Rolle gespielt hat, aber jetzt die Positionen vorn mehr oder weniger schon klar waren, zumindest was die Meisterschaft anbelangt, war es immer dann klar schon, wer den Titel einfährt bei dem Kampf um Europa, also was die Europa League zum Beispiel betrifft. Natürlich gibt es da immer noch ein paar Duelle, aber das reißt ja auch keine Massen vom Hocker, wer da jetzt nun Sechster wird, glaube ich zumindest. Das ist jetzt nicht unbedingt, das ist mit dem die Bundesliga so gut Zuschauerzahlen generieren kann. Abstiegskampf hat immer was Besonderes, weil es ja auch ein bisschen um die Existenz geht. Und sicherlich fehlt der Bundesliga vielleicht mal ein ganz spannender Titelkampf bis zum letzten Spieltag. Allerdings ist man da auch nicht allein. Die französische Liga ist entschieden. Die Serie A ist ja eigentlich auch schon entschieden, mehr, also schon zum großen Teil. In England sieht es auch so aus, als würde es jetzt kein ultraspannendes Titelrennen noch geben zum Ende hin. Nur in Spanien, da ist es noch vergleichsweise knapp. Also auch in den anderen Ligen zehrt man jetzt nicht unbedingt von dieser grandiosen Spannung im Titelrennen, die man früher ja doch, früher klingt jetzt ein bisschen blöd, aber die man, keine Ahnung, vor ein paar Jahren noch häufiger hatte, habe ich zumindest das Gefühl. Also ich kann mich doch an einige spannende Endphasen erinnern, aber es gab natürlich auch doch auch schon vor 10 Jahren Saisons, bei denen die Bayern dann eigentlich sehr deutlich den Titel geholt haben. Also deshalb, man erhofft sich natürlich vielleicht einen spannenderen Titelkampf, vielleicht sogar mal mit 3 Mannschaften, wo es dann auch wirklich um jedes Resultat geht, wo wirklich jedes Spiel dann noch eine große Bedeutung hat, wo dann auch jede Entscheidung eine große Bedeutung hat. Aber leider muss man aufgrund der jüngeren Vergangenheit, wenn man realistisch rangeht, eben immer davon ausgehen, dass es doch dann am Ende eine eindeutige Angelegenheit wird. Und so sieht es ja auch jetzt aus. Ich meine, der Abstand zwischen Bayern und Dortmund ist sehr groß. Und auch der Abstand zwischen den beiden Mannschaften zum Dritten ist ja riesig. Also auf den Dreikampf zu hoffen, das war komplett unrealistisch anscheinend. Und selbst auf den Zweikampf zu hoffen, ist im Moment noch nicht möglich. Vielleicht im nächsten Jahr. Aber das hängt noch von einigen Faktoren bei Bayern und bei Dortmund ab. Und was die Champions League betrifft, also ich freue mich einerseits, dass jetzt Guardiola nochmal zum Ende seiner Amtszeit auf Atletico trifft. Meine Sympathie ist auch ganz klar verteilt auf Seiten der Rojo Blancos, weil ich quasi ein Diego Simeone Fan, ist fast schon untertrieben, bin und hoffe, dass Atletico gewinnt, muss ich mal so sagen, und sich am Ende revanchiert im Finale, im zweiten Madrider Derby. Eigentlich eine Revanche für die letzten beiden Jahre in der Champions League, wo man ausgeschieden ist, gegen Madrid einmal ausgeschieden, einmal dann im Finale verloren. Also es wäre natürlich glorreich für Atletico, wenn sie sich beim großen Stadtrivalen revanchieren könnten in dem Finale. Aber gut, dazu muss man erstmal die Bayern schlagen. Also zumindest ist es aber ein sehr spannendes Duell, was sehr offen ist und wo auch so zwei Welten aufeinandertreffen, spielerischer Natur, auch vielleicht auch vom ganzen Mindset her, unterscheiden sich doch Atletico und die Bayern extrem. Für Atletico ist es aber keine neue Situation, denn wenn sie gegen Madrid, also gegen Real Madrid oder Barcelona antreten, ist es ähnlich eigentlich, was die Verteilung einfach betrifft, wie man die Herangehensweise des Clubs, aber auch natürlich die taktische Herangehensweise von Diego Simeone im Vergleich dann eben zu Barca und Real. Das unterscheidet sich nicht unbedingt so krass zu Bayern und deshalb vielleicht für sie sogar irgendwo ein Erfahrungsschatz und Erfahrungsvorteil. Denn sie wissen, wie man einen starken Gegner auskontert, wie man sich am Ende verbarrikadieren kann, wie man durch kleine Tricks auch Zeit runterspielt, wie man einzelne Nadelstiche setzt. Das hat man jetzt wieder eindrucksvoll gegen Barcelona gesehen, die gefühlt 70% Ballbesitz hatten in der Schlussphase gegen Atletico, aber am Ende eben 2-0 kassieren und dann eben auch ausscheiden als Titelverteidiger, was viele ja nicht erwartet hätten, weil eigentlich Barcelona über den besten Sturm der Welt verfügt. Aber selbst der beste Sturm der Welt sieht gegen die beste Defensive der Welt manchmal relativ alt aus.
Christopher, ich könnte mir vorstellen, dass du dir ein anderes Finale erhoffst als Atletico Madrid gegen Real Madrid. Aber wir haben jetzt viel über die Bayern gesprochen, wollen natürlich auch noch auf Dortmund schauen, denn die haben ja jetzt noch eine realistische Chance auf den Titel, nämlich den DFB-Pokal. Christopher, wie beurteilst du denn das, was, sagen wir mal, seit dem Anpfiff gegen Schalke da bei und mit Borussia Dortmund passiert ist? Und was glaubst du, wird denn noch passieren in dieser Saison?
Ja, seit dem Anpfiff in Schalke ist natürlich schwierig. Also das Derby gegen Schalke war, glaube ich, Thomas Tuchel nicht so wichtig. Ist natürlich in Seiten der Fanlager jetzt auch schwer zu beurteilen. Es gibt manchen, denen das immer noch relativ wichtig ist. Ich hatte mit einigen vorher gesprochen. Denen war eigentlich eher der Triumph in der Europa League wichtiger, weil es einfach noch ein Pokalwettbewerb war, beziehungsweise jetzt auch ist. den Borussia Dortmund noch nie gewinnen konnte. Und die Chancen standen ja eigentlich auf dem Papier relativ gut, dass sich Dortmund da auch durchsetzt. Es vielleicht mit Abstrichen ging oder ja, mit Villarreal ist vielleicht noch ein relativ starker Gegner drin, der sich vielleicht noch ein Stück weit auf Augenhöhe bewegt, aber selbst gegenüber der Mannschaft, die Dortmund aktuell aufs Feld bringen kann, dürften eigentlich die Elf und Tuchel überlegen sein. Von daher ist es natürlich, dass das gesamte Ausscheiden gegen Liverpool ja extrem bitter. Und auch vom ganzen Spielverlauf nach 9 Minuten 2-0 geführt, nach 60 Minuten 3-1 geführt. Und dann ist eigentlich das passiert, was halt den Mannschaften von Tuchel oder der Mannschaft an sich jetzt generell noch nie passiert ist, und zwar, dass sie also komplett den Faden verloren haben. In dem Sinne, dass sie abgeschaltet haben, nicht mehr genügend Ballbesitz aufgebaut haben. Am Ende waren es 40% Ballbesitz. Das ist für Dortmund extrem ungewöhnlich. Das ist mal eigentlich schon nach dem 2-0 zu sehen, dass sie sich dann zu defensiv orientiert haben. Denn nach der Halbzeitpause dachte ich eigentlich, jetzt gibt es so ein bisschen so noch einen Wandel. Gab es aber auch nicht so wirklich. Und ja, Liverpool hatte extrem viele Torschüsse zwar, die Dortmunder aber auch viele ablocken konnten. Die eigentliche Torschussstatistik war eigentlich extrem interessant. Liverpool hatte nur 4 Schüsse aufs Tor gebracht und die waren auch alle drin. Also es war auch natürlich vom gesamten Spielverlauf lief es halt einfach auch nicht für Dortmund. Das muss man unter dem Strich, glaube ich, so klar sagen. Und es zeigt sich halt vielleicht so die minimale Schwäche, die aktuell Dortmund hat, und das haben wir jetzt auch schon 2-3 Mal hier thematisiert. Das ist vielleicht auch noch der Unterschied, den sie zum FC Bayern haben, dass Dortmund einfach noch zu viele Gegentore kassiert und da in dem Defensivverbund dann teilweise einfach zu anfällig ist, teilweise auch die dann taktisch bedingt sind, wie es in der Mitte der Saisonphase war, als die Außenverteidiger oft zu hoch verschoben haben, und jetzt gegen Liverpool waren es dann eher wieder die kleinen individuellen Fehler, die vor allem im Vorjahr extrem aufgefallen sind und die ja dann auch das Scheitern von Jürgen Klopp in Dortmund dann so ein bisschen eingeleitet haben, dass einfach auch gestandene Akteure dann nicht hundertprozentig konzentriert sind und dann auch einfache Fehler passieren, 2 Gegentore nach Standardsituationen, 1 sogar noch in Überzahl, darf eigentlich auf dem hohen Niveau dann nicht passieren.
Ausblick beim Borussia Dortmund vielleicht noch ganz kurz.
Ausblick, ja, die Formkurve ist natürlich jetzt schwer zu beurteilen. Ich glaube, die Niederlage tat schon extrem weh. Das hatte man auch in den Nachinterviews dann angemerkt. Jetzt gegen den HSV war es ein extrem souveräner Sieg, gegen aber auch sehr, sehr schwache Hamburger, die sich das Leben, glaube ich, auch sehr, sehr oder selbst sehr schwer gemacht haben durch individuelle Fehler. Schiplock ist natürlich zu nennen, aber auch René Adler dann mit der roten Karte und natürlich mit den Verletzungen, die, sagen wir mal, den Hamburgers Holz nicht unbedingt begünstigt haben, das Spiel erfolgreich zu gestalten. Treffen jetzt natürlich auf die Hertha, die bis vor dem Spieltag noch Tabellennachbar waren, nach unten hin, aber wie es Konstantin ja schon erwähnt hatte, mit enormem Abstand, und die sich aktuell auch nicht mehr in der Form bewegen, wie sie ja in der Rückserie am 2., 3. Spieltag den Dortmund auch im Olympiastadion den Punkt abtrotzen konnten. Jetzt ist es so, dass ich hier in Berlin ja auch wohne, und ich merke halt auch, dass das den Berlinern und den Medien auch ein sehr, sehr wichtiges Ereignis ist, und dass es gar nicht so sehr geht jetzt darum, die Champions League Qualifikation sicherzustellen, sondern einfach mal wieder Berlin im DFB-Pokalfinale in Berlin spielen zu sehen. Und ich glaube, da hat sich der Fokus jetzt so ein bisschen hin verlagert. Das sieht man auch zum Beispiel in vielen Plakaten und Werbekampagnen, die auch Hertha selbst in dieser Stadt fährt. Und von daher glaube ich, dass Berlin da versuchen wird, das Spiel möglichst lange offen zu gestalten. Aus Sicht der Dortmunder wird es natürlich interessant sein, ob sie die Fehler, die sie jetzt in jüngster Vergangenheit vor allem in der Defensive begangen haben, abstellen können. Und dann dürfte das Finale Bayern gegen Dortmund eigentlich eine Formsache sein. Und wie es dann ausgeht, ist natürlich dann wiederum schwer zu sagen, weil das Spiel dann ja auch erst in 4-5 Wochen stattfindet.
Konstantin hat seinen Senf zu Borussia Dortmund schon abgegeben hier im Podcast, und zwar nach dem Ausscheiden gegen den FC Liverpool aus der Europa League. Also da haben wir auch nochmal ausführlich drüber gesprochen, über dieses Spiel und auch so ein bisschen über den Ausblick. Ihr wisst, wo ihr den Podcast findet, entweder auf www.checkpot.fm oder in eurem Podcatcher, wenn ihr den Podcast abonniert habt. Ihr hört den Vorcheck mit Christopher Ramm und mit Konstantin Eckner. Ich bin Christoph Fetzer und das sind die gesammelten Ergebnisse des 30. Spieltags in der Fußball-Bundesliga. Die Bayern schlagen Schalke mit 3:0, der BVB schlägt den HSV mit 3:0 und dazu Hannover gegen Gladbach 2:0, Leverkusen Frankfurt 3:0, Augsburg Stuttgart 1:0, Bremen Wolfsburg 3:2, Hoffenheim Hertha BSC 2:1, Darmstadt Ingolstadt 2:0 und zum Abschluss dieses Spieltags Mainz gegen Köln 2:3. Konstantin, was willst du zu diesen Partien noch loswerden?
Gute Frage. Welche Partie war denn sehr überraschend? Ich denke, das überraschendste Ergebnis war vielleicht Bremen gegen Wolfsburg?
Ja, hätte ich jetzt auch gesagt, so kurz drüber.
Dass Mainz zu Hause gegen Köln verliert, hätte ich jetzt auch nicht erwartet, lagen auch 2:0 vorn. Das verlief eigentlich doch eher so, wie man es erwartet hätte, aber gut. Ansonsten, ja, dass Hoffenheim gegen Hertha gewinnt, also Hoffenheim, da stimmt der Tabellenplatz nicht ganz mit dem Leistungsvermögen überein. Ja, aber wie gesagt, also Bremen gegen Wolfsburg waren auch eine interessante Partie in dem Sinne, dass Bremen ja in den letzten Wochen, Monaten, kann ich jetzt gar nicht genau verifizieren, aber eben schon in dieser Rückrunde, um es einfach mal ein bisschen so grob einzukreisen, im Spielaufbau gegen manche Teams mit vielen langen Bällen agiert hat. Und das hat teilweise überhaupt nicht funktioniert, weil man einfach den Ball nach vorne geschlagen hat, der ist in den falschen Korridor geflogen oder die Staffelung war einfach nicht richtig dann auf die zweiten Bälle. Also man hat einfach nur Ballbesitz hergeschenkt, ohne irgendeinen Erfolg dabei zu erzielen. Und jetzt gegen Wolfsburg war es aber so, dass das überraschenderweise, auch im Vergleich einfach zu den vorherigen Spielen, viel besser aussah. Um ganz konkret zu sein, man hat 4-2-3-1 gespielt und hat dann Junuzovic, den Zehner, und Yatta Paré, der Rechtsaußen diesmal gespielt hat, den hat man quasi in die Spitze geschickt, Bartels von links ein bisschen mehr ins Zentrum und Pizarro hat gar nicht um die Kopfbälle dann gekämpft, also um die Langbälle, sondern sich immer auf die Zweitbälle positioniert, seinen Körper reingestellt, dann inzwischen in den Raum die zweiten Bälle erobert. Also das sah auf einmal viel besser abgestimmt aus, einfach bei Werder, als noch zuletzt. Und das hat auch Wolfsburg relativ große Probleme bereitet, denn Wolfsburg spielt ja vor allem mit vielen Manndeckungsschemen, Mannorientierungen, und da hatte man schon den Vorteil auf Seiten von Bremen, dass man mit den Sechsern sehr fluid agiert hat, also die ein bisschen rauskippen lassen hat. Dadurch hat man schon das Zentrum von Wolfsburg auseinandergezogen. Das ist ja immer dann der klassische Effekt, den man einfach erzielt, wenn man seine eigene Formation sehr fluid aufstellt und dann der Gegner manndecken möchte. Da kann man den schön auseinanderziehen oder dann komische Strukturen pressen. Und das hat Bremen eigentlich auch clever gemacht. Und die Wolfsburger waren dann eben im Kampf um die zweiten Bälle nicht so präsent, weil die Sechser irgendwo auf dem Feld verstreut waren zum Teil. Und dann stand man eben 4-4 mit der Abwehrkette, also in Gleichzahl gegen die Angreifer oder sogar fast in Unterzahl in ein, zwei Situationen. Und das hat Bremen dann eben auch sehr gut ausgespielt, hat dann aus den zweiten Bällen einige Torschancen kreiert oder zumindest eine gefährliche Situation. Natürlich sind sie immer noch ein Stück weit limitiert. Das erwächst jetzt hier kein Europa-League-Kandidat über Nacht, aber zumindest eine merkliche Verbesserung einfach gegen Wolfsburg, die in dieser Saison oder auch in den letzten Wochen, und da darf man sich durch den einen Auftritt gegen Real Madrid jetzt nicht komplett blenden lassen, die in den letzten Wochen trotzdem einfach viele schwache Leistungen abliefern und ja auch in den letzten, also jetzt mit dem Bremen-Spiel eingerechnet, in den letzten 5 Bundesligaspielen keinen Sieg einfahren konnten, sondern ich glaube 3 Niederlagen, 2 Unentschieden, also 2 Punkte aus 5 Spielen. Wenn man eh schon wenig Punkte hatte im Vergleich zu vielleicht anderen Mannschaften, die man irgendwo auf dem Niveau von Wolfsburg sehen muss, also Leverkusen, Schalke. Und so gesehen ist Wolfsburg auch aktuell wirklich eine Mannschaft, gegen die man sowas spielen kann, was Bremen jetzt getan hat. Und deshalb würde ich das vielleicht mal rausgreifen. Das Ergebnis war mit den 3-2 natürlich Bremen. Die werden es wahrscheinlich nicht mehr schaffen, mal ein Spiel zu bestreiten, wo sie kein Gegentor kassieren. Aber gut, da muss man eben wenigstens versuchen, auf gute alte Werder-Art, wie man es schon unter Thomas Schaaf in den großen Jahren quasi in Heydays quasi gemacht hat, und zwar einfach outscoren, also mehr Tore als der Gegner erzielen. Ist ja auch eine Variante.
Kann man nur noch den Hashtag GreenWhiteWonderwall dahinter setzen. Wolfsburg ist 14. der Rückrundentabelle. Hat 13 Punkte geholt. Im Vergleich dazu Mainz in der Rückrunde 21, Hoffenheim 21, Ingolstadt 19. Wolfsburg hat in der Rückrunde in 13 Spielen 16 Tore geschossen. Christopher, was hast du noch mitgenommen?
Ja, ich mach's kurz und bündig. Darmstadt gegen Ingolstadt war natürlich wieder mal eine Knallerpartie. Darmstadt knapp etwas über 50% Passquote. Ingolstadt mit 70%, aber auch nicht viel besser. Torchancen eigentlich keine und dann waren es halt aber die bessere Qualität der Chancen und auch aktuell das nötige Selbstvertrauen, was auch Darmstadt mitbringt, um siegreich hervorzugehen. Und im Endeffekt Ingolstadt tat jetzt die Niederlage nicht so sehr weh, da der Vorsprung nach unten hin immer noch relativ beruhigend ist. Aktuell 8 Punkte auf Werder Bremen. Das ist ja bei 4 ausstehenden Spielen, stehen sie noch relativ gut da. Und es sieht wohl danach aus, als wenn es zum ersten Mal seit langer Zeit beide Aufsteiger sich wieder in der Liga halten können.
Ich habe jetzt nichts mehr zum konkreten Spiel, aber gerade wenn wir uns den Abstiegskampf nochmal anschauen, klar, also Darmstadt hat 35, Ingolstadt 39, vor allem Ingolstadt mit 39, da wird es, denke ich, keine Diskussion mehr geben, aber wenn du überlegst, dass Werder jetzt schon mit einem Sieg auf den Relegationsplatz, schon mit einem Sieg auf 34 Punkte kommen kann, dann werden so 34, 35, glaube ich, in dieser Saison nicht reichen, um sich da zu halten und da ist eigentlich noch in der zweiten Tabellenhälfte kaum eine Mannschaft richtig durch. Der Sieg von Köln jetzt gegen Mainz war extrem wichtig. Die haben mit 37 Punkte, haben sich da auch jetzt mal ein bisschen Polster erarbeitet. Aber wenn ich mir bloß anschaue, nächsten Freitag spielt Werder beim HSV. Die könnten dann punktemäßig gleichziehen mit dem Hamburger SV vom Relegationsplatz weg und der HSV ist 12. Wir haben am letzten Spieltag noch Werder gegen Frankfurt zum Beispiel, das direkte Duell. Momentan setzt keiner mehr oder rechnet keiner mehr damit, dass Frankfurt das noch direkt schafft, aber da kann man dann wieder 3 Punkte holen auf Werder. Hannover 96 haben wir schon eigentlich abgeschrieben. Jetzt schlagen die am Freitagabend Gladbach. Klar, es sind immer noch 10 Punkte auf den Relegationsplatz. Also nicht vorstellbar eigentlich, aber also ich schaue mir da immer bloß hinten die Zahlen an, die Punktezahlen und ich glaube, das macht auch psychologisch was aus, wenn man dann auf einmal wieder sieht, okay, jetzt sind es 24 Punkte und dann hast du den nächsten schon vor dir und kannst den vielleicht noch schnappen. Jetzt mal für Hannover 96 gesprochen oder jetzt bei Werder, mit einem Sieg können wir mit dem HSV gleichziehen und klar, Hoffenheim hat underperformed, aber lass die wieder eine blöde Niederlage kassieren, dann hängen sie auch wieder unten drin. Also da ist noch nichts entschieden, noch gar nichts entschieden. Unsung Hero des Spieltags. Konstantin, hast du einen? Da
greife ich dieses Mal auf einen Startelf-Debütanten zurück, und zwar auf den Leverkusener Charles Aranguiz, der zu Saisonbeginn kam, sich dann sofort an der Rille-Szene verletzte. Eigentlich die ekligste mögliche Verletzung, die es gibt. Und jetzt eben sein Startelf-Debüt gegen Frankfurt gefeiert hat auf der 6er Position.
Hast du dabei?
Ja, ihn bei zum Beispiel der Copa America gesehen hat oder auch so verfolgt, der weiß ja, dass Aranguiz ein sehr laufstarker, aber gleichzeitig spielintelligenter Sechser ist, der Leverkusen auch schon zuvor sehr gut getan hätte. Und ich glaube, zumindest für die nächste Saison könnte er ein sehr wichtiger Baustein werden für Bayer.
Mhm. Wenn wir schon über diesen großen Abstand der ersten zwei auf Leverkusen jetzt in dem Fall auf den dritten gesprochen haben, hast du irgendwie, wenn jetzt eben auch Aranguiz mal gespielt hat und da ja durchaus auch noch Potenzial im Kader ist, hast du bei Leverkusen Hoffnung für die nächste Champions-League-Saison? Sollten sie sich qualifizieren, was ja jetzt gar nicht so schlecht ausschaut, dass die auch mal vielleicht ein Achtelfinale überstehen können? Weit nach vorne geblickt, aber wenn wir über das große Ganze wollten wir heute eigentlich sprechen und dann habe ich mir jetzt zwischendrin auch mal überlegt, kann man denn eigentlich, so wie es zum Beispiel in Spanien ist, damit rechnen, dass nächste Saison mal mehr Mannschaften in Europa für Furore sorgen? Ich würde sagen, in dieser Saison Borussia Dortmund ja, auch wenn ich mir schon erwartet hätte, dass sie noch weiterkommen, aber hinter Bayern und Dortmund ist halt dann gar nichts mehr, also zumindest in dieser Saison.
Ja, wird sich auch nicht unbedingt ändern. Das muss man leider so sehen. Ich meine, wenn ich jetzt Leverkusen nehme, da hatte ich auch verschiedene Leute, hatten mich auch mal gefragt, auf Twitter zum Beispiel, wie es mit Leverkusen aussieht als potenziell dritte Kraft eben, also die wirklich aber auch nicht nur dritte Kraft sind, indem sie Best of the West quasi spielen, sondern wirklich auch eine reinrücken und eben sie wirklich etablieren als Nummer 3 auf einem hohen Niveau. Das wäre theoretisch möglich. Man hat den Kader, man hat auch die jungen Talente, man hat eigentlich auch den Trainer, der anscheinend das Schlimmste überstanden hat, denn um Roger Schmidt sah es ja zwischenzeitlich mal nicht ganz so gut aus, was auch seine Jobsicherheit betraf, aber das hat sich womöglich jetzt erledigt, auch durch die lange Siegesserie. Jetzt ist aber bei Leverkusen das Problem einfach, dass sie in den letzten Jahren immer wieder pro Sommer mindestens einen wichtigen Schlüsselspieler verloren haben. Weil man auch einfach nicht diese Politik fährt, mit jedem Preis mitzugehen, jedes Gehalt zu zahlen, was irgendwie dann verlangt wird, sondern dass man einfach sagt, okay, man schlägt vielleicht einen guten Preis raus, aber man lässt dann auch den Spieler, ob das nun Sonnen ist, ob das nun Schürrle ist, ob das nun Emre Can ist, man lässt dann eben den Spieler, der begehrt ist, vor allem in England, lässt man dann gehen. Das wird womöglich wieder passieren. Ich weiß nicht, wenn große Angebote für Juan Brandt reinfliegen, was dann passiert, wenn vielleicht die Italiener weiter für Christoph Kramer bieten, also Napoli war ja da häufiger im Gespräch. Weiß nicht, ob das jetzt noch weiter der Fall ist. Habe ich nichts mehr gehört, aber wird auch andere Mannschaften gehen. Keiner kann auch eine spanische Mannschaft vielleicht für Christoph Kramer bieten. Also, wie sieht's dann aus einfach bei Leverkusen? Können sie das dann halten? Und wie können sie es dann kompensieren? Borussia Dortmund steht vor einem ähnlichen Problem, nur haben sie einfach einen größeren, breiteren Stamm an Spitzenkräften einfach in der Mannschaft. Leverkusen hat einen relativ dünnen Kader. Deshalb bin ich mir nicht sicher. Vielleicht halten sie auch die Mannschaft zusammen. Dann ist etwas möglich, aber sie spielen für den ganz großen Wurf dann trotzdem im falschen Wettbewerb. Also sie können vielleicht ins Viertelfinale der Champions League kommen mit etwas Losglück. Weil ja auch jetzt wie Wolfsburg, dass man eben womöglich die Gruppe gewinnt und dann auf einen schwachen Zweitplatzierten trifft im Achtelfinale und dann weiterkommt. Aber normalerweise würde ich ihnen sogar mehr Chancen ausrechnen, wenn sie es nochmal in der Europa League versuchen. Und deshalb ist es immer schwer absehbar, auch in meinen Augen, welche Mannschaft könnte denn was reißen. Wir hatten auch in den letzten Jahren aufgrund dieser Fluidität einfach, was die Europa League Plätze oder was die Europapokalplätze betrifft in der Bundesliga. Also ab Platz 3 bis Platz 6 bis Platz 7 mischen sich die Mannschaften immer durch. Und dann gab es häufig in den letzten Jahren das Phänomen, dass irgendeine Mannschaft einen guten Lauf hatte. Jetzt zum Beispiel die Hertha BSC. Die werden vielleicht in die Champions League kommen, spielen aber nächstes Jahr eine maximal durchschnittliche Saison und gehen natürlich in der Champions League dementsprechend auch unter. Und das Phänomen gab es ja schon sehr häufig eigentlich in den Jahren. War eben, keine Ahnung, Gladbach mal eine sehr gute Saison, dann war die nächste nicht so gut, aber sie spielen international und kriegen international wenig auf die Kette. Also das könnte häufiger passieren. Deshalb ist es eben einerseits so die Vorhersage schwierig und dann würde ich auch sagen, eine Mannschaft wie Schalke, die aktuell Siebter ist und in die Europa League einziehen kann, wenn sie eben Fünfter, Sechster werden, die hat eben wirklich mehr Chancen in der Europa League was zu reißen, als wenn sie jetzt in die Champions League einziehen und dann im Achtelfinale ausscheiden. Also natürlich, die Europa League ist irgendwo unattraktiv aufgrund der mangelnden TV-Einnahmen bis dann in die späten Runden hinein und man muss gefühlt 100 Spiele absolvieren, bevor man dann mal in diese Runden einzieht, musste ja als Dortmund auch irgendwo schmerzlich erfahren. Also bis dann mal wirklich um was ging, um man wirklich schon das Finale irgendwo zumindest so in der Ferne sehen konnte, da musste man sehr, sehr viele Spiele sehr, sehr weit von weg von zu Hause bestreiten. Und eigentlich etwas unattraktiv, aber gut. Deshalb, wenn dann vielleicht eher eine Bundesliga-Mannschaft, die im Europa League einzieht und da vielleicht durchmarschiert, deshalb Schalke, Europa League zum Beispiel, womöglich. Aber es ist trotzdem auch schwer zu sehen, dann kriegen die wieder eine Krise, wie alle Mannschaften der Bundesliga, die irgendwie da in diesen unterhalb der beiden Top-Clubs sind. Das hat man in dieser Saison jetzt sehr gut beobachten können. Jeder hatte da seine Krise. Und wenn das gerade zusammenfällt, dann mit wichtigen Europapokalspielen, dann scheidet man auch glatt aus und ist einfach raus. So, also deshalb ist es aktuell sehr schwierig. Andere Länder, eigentlich nur Spanien. Spanien hat 3 etablierte Top-Mannschaften im Moment. Hat Sevilla, die irgendwie immer so einen automatischen Bonus in der Europa League haben. Also damit eigentlich 4 Mannschaften, die immer so irgendwo gesetzt sind, aktuell im Europapokal was zu reißen.
4 spanische Mannschaften in den Europapokal-Halbfinals und die 4, die noch im Wettbewerb waren zusätzlich und ausgeschieden sind, sind alle gegen spanische Mannschaften ausgeschieden.
Sagt eigentlich alles.
Christopher, wo waren wir? Unsung Hero des Spieltags.
Ich muss ihn nochmal nehmen, auch wenn ich ihn schon in unserer letzten Episode hatte. Sandro Wagner.
Zurzeit. Komplett durch bis zum 34. oder?
Ja, es läuft halt einfach.
Wird er schon gescoutet eigentlich von den Bayern? Oder? Es ist noch nicht so weit.
Die kennen den ja.
Rückholaktion.
Stimmt eigentlich, ja.
Die kennen
Rückholaktion gibt es selten bei Bayern. Ja, genau, also Sandro Wagner. Wieder eine Torvorlage, ein Tor selber geschossen. Zurzeit wirklich einen extrem guten Lauf und trägt eben auch maßgeblichen Anteil daran, dass Darmstadt aktuell relativ, in Anführungsstrichen, natürlich gefestigt dasteht.
Der Zungenschnalzer des Spieltags, auch bekannt als Moment des Spieltags. Christopher.
Da nehme ich mal die Eckballvariante von Borussia Dortmund zum 1-0, als Christian Pulisic zum 1-0 traf. Ecke selbst ausgeführt, schöne Kombination und dann ins kurze Eck verwandelt. Schön sehenswerter Treffer und zeigt, dass man halt auch mal mit ein bisschen Kreativität, etwas mehr Kreativität auch Eckbälle ausführen kann.
Die Bayern werden auf einmal zu Eck, die Bayern-Fans werden auf einmal zu Eckball-Fetischisten. Dass so eine Ecke im Champions League-Viertelfinale alles bewirken kann.
Ja, jetzt gegen Schalke war es ja auch, der 1-0-Treffer war ja auch so eine Eckball-Variante im Endeffekt. Zwar auch kurz ausgeführt und dann übers Zentrum dann nochmal eine Flanke geschlagen. Jetzt nicht ganz klassisch, aber ja, Tor nach einer Ecke.
Dafür ist ja Guardiola auch bekannt. Konstantin, der Zungenschnalzer des Spieltags.
Chris, danke. Ich greife da auch auf Sandro Wagner zurück. Indirekt, zumindest ist es kein richtiger Zungenschnalzer, aber ich würde einfach in der Kategorie mal die lässigen Darmstädter herausstellen. Denn gerade das 2-0 dann von Wagner, der ganze Torjubel und die ganze Atmosphäre, die da so transportiert wurde aus dem Stadion heraus, die war schon sehr lässig. Das war quasi so Darmstadt Business as usual. Die haben sich auch daran gewöhnt, dass sie ja die Bundesliga trollen.
Und die Sonne hat, glaube ich, auch ihren Teil dazu beigetragen. Und dann haben wir noch den Kopfschüttel des Wochenendes. Konstantin.
Die obere Tabellenhälfte. Schämt euch.
Christopher?
Ich nehme mal René Adler.
Schämt euch.
Einfach aus dem Grunde, da es jetzt schon das zweite Mal passiert ist. Nach dem Spiel auch gegen Bayern war es ja auch so, dass er durch einen Herauslaufen, diesmal war es zwar kein Elfmeter, aber sich dann im Platzverweis abgeholt hat, wieder viel zu spät. Stattdessen dann einfach das Gegentor in Kauf zu nehmen, bringt er seinen Verein natürlich jetzt in Schwierigkeiten, weil er natürlich wahrscheinlich jetzt ein, wenn nicht sogar zwei Spiele pausieren muss.
Und wir haben mal gehört, Werner nur noch 3 Punkte weg vom HSV. Das war der Vorcheck. Das war der Vorcheck mit Konstantin Eckner von Spielverlagerung.de auf Twitter @cc_Eckner. Danke dir, Konstantin.
Danke euch.
Und mit Christopher Ramm von mirsanroth.de auf Twitter ist er @ramc. Danke dir.
Danke auch.
Alle Episoden des Vorchecks hört ihr auf www.checkpot.fm oder mit eurem Podcatcher. Auf Twitter sind wir unter @check_pod unterwegs, auf Facebook unter www.facebook.de/dervorcheck zu finden. Ich bin Christoph Fetzer auf Twitter @fetzi6. Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal und lasst's ruhig auch mal rollen.
Vorcheck, der Sportpodcast.